SWR 2 Leben.
Nicola Parodi zeigt mir sein Fotobuch Afroporteños über Menschen afrikanischer Abstammung in Buenos Aires. Die erste Seite nach dem Vorwort zeigt verblasste Reproduktionen eines Personalausweises aus den späten 1930er Jahren. Die Besitzerin muss zu diesem Zeitpunkt etwa 60 gewesen sein. Ihr Haar ist weiß, ihre Haut ist schwarz.
In der Foto ist eine Foto clásica de 4x4, que está una señora que tiene el pelo afro bien enrulado.
Das Passbild, ein klassisches 4x4-Foto, zeigt eine Frau mit sehr lockigem Afrohaar. Vom Erscheinungsbild her eine schwarze Person. Aber auf der anderen Seite, im schriftlichen Teil des Ausweises, heißt es Hautfarbe weiß. Ich meine, wenn eine Person, die offensichtlich schwarz ist, im Ausweis als weiß bezeichnet wird, wird sie verleugnet, unsichtbar gemacht.
Nicola Parodi ist Fotograf und Generalsekretär der Organisation DIAFAR, Diaspora Africana de la Argentina, afrikanische Diaspora in Argentinien. Seine zu einem Pferdeschwanz zusammengebundenen Dreadlocks reichen bis zur Mitte des Rückens. Er ist groß und stämmig, geht und spricht ruhig. Freunde nannten ihn seit jeher liebevoll Negro. Aber erst vor 13 Jahren, mit 30, wurde er mit seinen Wurzeln konfrontiert. Der Sitz von DIAFAR, bekannt als Espacio Malcolm, ist einer der wenigen Treffpunkte der afro-argentinischen Gemeinschaft in Buenos Aires. In der Vorderseite des Raumes ist ein Friseurladen. Dahinter eine kleine Buchhandlung, in der Vorträge gehalten und Filme gezeigt werden. Anschließend wird diskutiert. Gerade plant das Kollektiv die Aktivitäten für die kommenden Wochen.
Zu unseren Veranstaltungen kommen auch Menschen, die sich selbst nicht für afro-argentinisch halten und die sich dann in dem Thema selbst wiedererkennen. Irgendwas erregt ihre Aufmerksamkeit. Sie hören der Diskussion zu und sagen, hey, ich werde nachforschen. Vielleicht habe ich sogar noch Familienangehörige.
Sowas ist passiert?
Ja, oft sogar. Das reicht von meinem persönlichen Fall,
den du mir gleich erzählen wirst,
bis zu dem eines Konzertpianisten am Colón-Theater, der jetzt unterschreibt mit Konzertpianist am Colón, afrostämmig.
Viele der Fotos im Bildband sind Spenden afro-argentinischer Familien. Nicola Parodi beschloss, sie nicht zu retuschieren. Was die Zeit anrichtet, wird explizit gezeigt. Als Warnung vor so einer Entwicklung. Das endgültige Verschwinden dieser historischen Zeugnisse würde den weit verbreiteten Mythos zementieren: Es gibt keine Schwarzen in Argentinien. Wir sitzen auf Stühlen, auf denen normalerweise Kunden des Friseursalons warten. Ein junger Mann lehnt in der Tür und fragt, wann er drankommen könnte.
Un cliente para atenderse en la barbería.
Da ist ein Kunde gekommen. Doggy bindet ihm gerade einen Umhang um, zieht die Latexhandschuhe an und nimmt die Haarschneidemaschine. Jetzt hören wir sie losbrummen.
Das Logo The Black Barbershop ziert die Fensterscheibe. Oben an den Spiegeln hängen Porträts von Bob Marley, Nina Simone, Prince, Denzel Washington als Malcolm X, aber auch von Diego Maradona, den Musikern Rubén Rada und Carlos Lamona Jiménez. Es wird schwarze Musik gespielt. Fast alle Personen im Friseursalon sind schwarz, sowie die Protagonisten des Films, der ohne Ton auf dem Flachbildschirm läuft. Loggis Kollege Gabriel erzählt von einer Szene, die er manchmal mit Neukunden erlebt.
Sie sagen, mein Großvater hatte solche Haare. Oder mein Vater hatte die Haare genauso. Und wenn man dann sagt, na ja, du hast auch solche Haare, fangen sie an zu fragen, aber wie das? Und dann erklärst du, wie das mit den Wurzeln ist. und wie sie sich auch heute noch zeigen. Und dann ist das Thema gesetzt und die Person geht auf die Suche, will mehr erfahren, woher auch immer. In Argentinien ist das ja ein absolutes Tabuthema.
In Argentinien gibt es keine Schwarzen. Die sind in den Kriegen gestorben. Oder das Gelbfieber hat sie dahin gerafft. Ausgehend von Ereignissen des vorletzten Jahrhunderts wurde der Mythos von der Ausnahmestellung Argentiniens unter den lateinamerikanischen Gesellschaften gestrickt. Bei der ersten Volkszählung 1778, noch während der Kolonialzeit, gab ein Drittel der Bevölkerung an, afrikanischer Abstammung zu sein. 2010 waren es nur noch 0,4%. Nicola Parodi meint, dieser Rückgang sei nicht nur auf die enorme Zuwanderung aus Europa zurückzuführen, sondern auch auf die Politik des argentinischen Staates, die Manipulation von Statistiken und den Erlass von Gesetzen.
Hier, Artikel 25 der aktuellen argentinischen Verfassung ist offen rassistisch. Das ist ganz offensichtlich. Da heißt es, die Einwanderung aus Europa soll gefördert werden. Was soll das bedeuten? Als die Verfassung 1853 verabschiedet wurde, dachte man nicht an heutige Europäer, die viele verschiedene Hautfarben haben. Wer an Europäer dachte, dachte an Weiße. Und das wurde in die Verfassung aufgenommen und gilt auch heute noch.
Nicola Parodi blättert weiter in seinem Fotobuch. Schwarz-Weiß-Fotos weichen kolorierten und dann Farbfotos. Sie zeigen Personen afrikanischer Abstammung in Situationen, wie sie in jedem argentinischen Familienalbum zu finden sind. Beim Mate-Trinken, beim Grillfest, bei einer Taufe, am Strand von Mar del Plata oder in den Bergen von Córdoba. Die argentinische Gesellschaft definierte sich damals als einheitlich weiß und behandelte Andersaussehende, als wären sie Ausländer. Viele Argentinier tun das heute noch.
Diese Ausgrenzung zeigt sich im alltäglichen Leben. Jeder schwarze Argentinier kriegt fast täglich die Frage zu hören, woher kommst du? Denn du kannst ja nicht schwarz und Argentinier sein. In den Nachbarländern, in Brasilien, in Uruguay, gibt es schwarze Communities, aber nicht in Argentinien.
Ende des 19. Jahrhunderts kamen Einwanderer von den Kapverden nach Argentinien. Es gibt immer noch eine kleine, aber aktive Gemeinschaft. Doch für viele Argentinier wurde die schwarze Präsenz in den Großstädten erst in den letzten 20 Jahren mit der Ankunft afrikanischer Einwanderer, vor allem aus dem Senegal, sichtbar. Viele leben vom Straßenverkauf und werden, das ist allgemein bekannt, von der Polizei misshandelt. Im Falle vieler Afro-Argentinier, die von versklavten Menschen abstammen, sorgten jahrelange Stigmatisierung und Rassismus dafür, dass sie ihre Wurzeln verleugneten. Wer heute mehr über seine Herkunft erfahren will, begibt sich in einen mühsamen Prozess.
Das geht sehr tief. Bei so einer Suche kommt viel zusammen. Manche Menschen müssen richtig nachforschen, ob da noch eine Adoption eine Rolle spielte oder ob der schwarze Teil der Familie verheimlicht wurde. Man durchläuft einen inneren Prozess und muss sehen, ob man dazu bereit ist. Denn da kommen Widersprüche hoch, Zweifel, Fragen. Es könnte dazu führen, dass man anfängt, seine Familie ganz anders zu sehen.
Die engen Kopfsteinpflastergassen des Viertels San Telmo mit seinen prächtigen Fassaden, schmiedeeisernen Gittern, Innenhöfen und Straßenlaternen erinnern an die koloniale Vergangenheit von Buenos Aires. Restaurants, Märkte und Antiquitätenläden ziehen Touristen an. San Telmo war früher als Barrio del Tambor bekannt, das Viertel der Trommel. Hier lebten versklavte Menschen und Menschen, die sich später aus diesem Zustand befreien konnten. Sie haben zur Entstehung von Rhythmen und Tänzen wie Tango, Candombe, Malambo oder Chacarera beigetragen. Nicola Parodi mag darüber hinaus Musikrichtungen wie Reggae, Ska, Soul und Funk. Er fragt sich, ob das mit seiner Herkunft zu tun hat.
Es el viejo edificio de la aduana, que eran unos lugares de ingreso de esas personas que venían esclavizadas al país.
Hier war das alte Zollgebäude, das Eingangstor für Menschen, die versklavt ins Land kamen. Die Schiffe machten, wenn sie versklavte Menschen legal einführten, am Zollhaus fest. Wenn sie sie illegal einführten, ein Stückchen weiter abseits. Das könnte ein Ort der Erinnerung sein, daran, dass versklavte Menschen hierher gebracht wurden. Wenn du jemanden auf der Straße fragst, weiß keiner was davon.
Heute steht an gleicher Stelle ein fünfstöckiges Gebäude im französischen Stil. Im Erdgeschoss befinden sich ein Modehaus und eine Bar, auf deren Terrasse fast alle Tische besetzt sind. Im Allgemeinen wurden Versklavte in Landwirtschaft, Viehzucht und im Haushalt eingesetzt. Viele starben im Kampf für die Unabhängigkeit Argentiniens oder strandeten danach als Bettler in Buenos Aires. Ohne Entschädigung, ohne Erwähnung in den Geschichtsbüchern. Die schrittweise Abschaffung der Sklaverei ab 1813 setzte sich für sie in einem System überwachter Freiheitsrechte fort. Diese Seite der argentinischen Geschichte wird in der Schule nicht behandelt. Für Nicola Parodi war die Sklaverei, bevor er sich 2009 seiner Afroabstammung bewusst wurde, ein Schandfleck. Aber so weit weg wie der Narzissmus.
Wenn du Vorfahren hast, die wahrscheinlich versklavt waren, nimmst du das ganz anders auf. Wenn du den Begriff Sklave oder etwas Ähnliches hörst, geht dir das viel näher. Auch wenn du nicht mit Sicherheit weißt, welcher deiner Vorfahren ins Land gebracht wurde, nimmst du es als Teil deiner Geschichte an.
Die argentinischen Eliten betrachteten die Schwarzen und auch die indigene Bevölkerung als biologisch minderwertig und Hemmnis für den Fortschritt. Die Politik der Assimilierung, Unsichtbarmachung oder Ausrottung fiel mit der Förderung der Einwanderung aus Europa zusammen. Zwischen 1850 und 1950 kamen 6,7 Millionen Menschen ins Land, vor allem aus Italien und Spanien. Es entstand der Mythos, dass die Argentinier von Schiffen stammen. Als der jetzige Präsident diesen Ausdruck wiederholte, erntete er scharfe Kritik von indigenen Gruppen, Schwarzen und vielen Intellektuellen und Künstlern.
Ich finde es auch bedauerlich, dass er als Präsident sowas sagt. Aber er ist auch nicht anders aufgewachsen als alle Argentinier, denen beigebracht wird, dass wir von Schiffen aus Europa stammen. Doch es gab noch andere Schiffe, die kamen aus Afrika und brachten versklavte Menschen.
Versklavte Menschen wurden aus Afrika in Ketten in Laderäumen von Schiffen transportiert. Es gibt in der Regel keine Aufzeichnungen über die Orte ihrer Gefangennahme. In Buenos Aires wurden sie nach Alter und Arbeitsfähigkeit eingestuft und oft in andere Städte weiterverkauft und umbenannt. Eine 2008 an der Universität von Brasilia durchgeführte genetische Studie ergab, dass 9% der Argentinier afrikanische Gene haben. Den Spuren zu folgen, ist jedoch eine Aufgabe ohne große Erfolgsaussicht. Was Nicola Parodi zuerst dazu veranlasste, seine Herkunft zu erforschen, hatte nicht mit seiner Hautfarbe zu tun, sondern damit, dass er während der Militärdiktatur im Februar 1979 geboren wurde.
In meinem speziellen Fall geht es darum, dass ich illegal adoptiert wurde. Ich konnte die Familiengeschichte meiner Vorfahren gar nicht zurückverfolgen. Das Einzige, was ich tun konnte, gerade in Bezug auf die Militärdiktatur, war, zum Sitz der Organisation Abuelas de Plaza de Mayo zu gehen und eine Blutprobe für die DNA-Analyse abzugeben, um zu sehen, ob es Verwandte unter den Verschwundenen gibt. Was mich umtrieb, war die Sorge, dass meine Mutter, mein Vater oder Verwandte nach mir suchen könnten. Aber es gab keine Übereinstimmung.
Etwa 30 Personen versammeln sich in der Zentrale von DIAFAR. Heute Abend wird die Gründung des Bundes Afro-Argentinischer Organisationen gefeiert. Am Kopfende des Raumes steht eine große Leinwand. In kleinen Kästchen sind die Teilnehmer der virtuellen Konferenz zu sehen. Geplant sind Reden vor Ort und Grußworte der Gemeindevertreter aus den Provinzen. Nicola Parodi fotografiert die Veranstaltung mit der ihm eigenen Diskretion.
Integramos la fe
Zwei Mädchen verlesen ein Manifest. Sie gehören zum Kollektiv afroargentinischer Frauen, das Laura Omega leitet. Laura Omega, Sängerin, 40 Jahre alt, mit dünn geflochtenen Dreadlocks, die ihr bis zur Taille reichen, erzählt, dass ihre Urgroßmutter eine Sklavin war. In ihrer Familie wurde die Sklaverei jedoch nicht als Stigma erlebt, sondern man war stolz, dass mehrere Vorfahren wegen ihrer Tapferkeit im Kampf für die Unabhängigkeit die Freiheit erlangten.
Ich habe nicht das durchgemacht, was andere auf der Suche nach ihrer Identität durchmachen. Ich wusste immer, wer ich war, woher ich kam und wohin ich wollte. Das haben mich die Frauen meiner Familie gelehrt. Sie waren für mich sehr, sehr wichtig und haben mich tief geprägt.
Alejandro Arroz, Vertreter der Provinz Salta, sagt auf der Leinwand, er sei afrikanischer Abstammung, auch wenn sein Äußeres es nicht vermuten lasse. Er berichtet, wie schwierig es ist, Afro-Argentinier zu erreichen, die sich selbst nicht als solche sehen. Die Gründe sind aber komplex. Vielleicht haben sie den Rassismus, unter dem sie leiden, verinnerlicht, lehnen sich selbst und ihresgleichen ab, fühlen keine innere Berufung, diesen Weg zu gehen, oder die eigene Schwärze ist für sie unsichtbar. Laura Omega findet, es sollte jedem selbst überlassen sein, wie er oder sie sich definiert.
Ich bin schwarz und ich bezeichne mich selbst als Schwarze. Ich ermächtige mich selbst mit diesem Wort und ich trage es weiter. Afrostämmig ist ein politischer Begriff, der nur in der akademischen und politischen Sphäre nützlich ist.
Nächster Sprecher ist Baltasar Acast. Geboren an der Elfenbeinküste. Er lebt seit 25 Jahren in Argentinien. Früher wollten die Leute im Bus seine Haut anfassen und seine Haare und lachten. Ihn überraschte, dass er in Buenos Aires nur selten Schwarze traf. Und wenn, dann schämten sie sich, schwarz zu sein und verleugneten es. Als schwarze Frau in Argentinien aufzuwachsen, bedeutete für Laura Omega, schon früh mit Sexualität konfrontiert zu werden. In der Pubertät sagten Männer Sachen zu ihr, die sie nicht verstand, betatschten sie oder zeigten ihr ihre Genitalien.
Ich erinnere mich an eine Situation, da war ich 16 oder 17 Jahre. Ich stand an einer Straßenecke, als ein Auto anhielt. Ein Mann stieg aus und fragte mich, wie viel ich verlange. Einfach so. Und das im schicken Palermo, nicht in irgendeinem Viertel. Und ich habe ihn gar nicht verstanden. Und er sagte zu mir, jetzt spielst du auch noch die Prinzessin. Dabei bist du eh nicht wert, was ich in meiner Brieftasche habe.
Höhepunkt der Veranstaltung ist ein Grußwort von Maria Fernanda Silva. Die Karrierediplomatin, Tochter eines Migranten von den Kapverden, ist seit einem Jahr Botschafterin im Vatikan. Die erste Afro-Argentinierin, die ein so wichtiges Amt bekleidet. Sie ermutigt die Zuhörer, sich um eine gute Ausbildung zu bemühen, um sich wirksam für die eigenen Rechte einsetzen zu können. Sie verabschiedet sich mit einem Zitat von Gandhi, der auf die Frage, wie lange er es noch aushalten würde, zusammengeschlagen zu werden, antwortete: So lange, bis ihnen unser Schmerz wehtut. Es ist Freitag. Die Nacht bricht an. Buenos Aires begrüßt das Wochenende mit seinem üblichen Getöse. Diejenigen, die bereits ausgehen, mischen sich mit denjenigen, die von der Arbeit kommen. Die Taxifahrt führt uns zum Macena, einem historischen Konzertclub im Viertel Palermo. Ein Fotoshooting dort hat vor 13 Jahren Nicolas Wahrnehmung seiner Wurzeln und seiner Identität verändert. Unterwegs erzählt er von einem rassistischen Vorfall, der sich in der Nacht zuvor ein paar Straßen weiter ereignet hat. Sogar im Fernsehen wurde darüber berichtet.
Ein Paar hat während einer Taxifahrt gestritten. Ich weiß nicht, wie man sie aus dem Taxi geholt hat. Jedenfalls haben sie sich anscheinend so heftig gestritten, dass die Polizei gekommen ist. Das Mädchen war der Prototyp weiße Blondine. Als eine Polizistin sich ihr näherte, schrie sie rum, sie solle sie nicht anfassen. Sie könne Negros nicht ausstehen.
Das Schimpfwort Negro, in der Kolonialzeit gegen Sklaven verwendet, trifft seit Anfang des 20. Jahrhunderts alle Menschen, die nicht europäisch aussehen. Für die argentinische Ober- und Mittelschicht kann heute jeder arme Mensch, unabhängig von der Hautfarbe, ein Negro sein, was auf 40% der argentinischen Bevölkerung, einschließlich jener Polizistin, zutrifft. Als Fotojournalist berichtet Nicolas Parodi über soziale Konflikte, in denen diese sogenannten Negros oft Protagonisten sind. Vor der Tür des Makena-Clubs, dessen Name in Leuchtbuchstaben auf der Markise steht, frage ich ihn, ob ihm seine zurückhaltende Art in seinem Beruf nützt.
Wenn ich irgendwo hinkomme, falle ich auf. Groß, schwarz, Dreadlocks. Und im Nachhinein sagen viele, wir haben gar nicht gemerkt, dass du fotografiert hast. Weil ich so, ich weiß nicht, ruhig und gelassen bin, kann ich die Fotos machen und unbemerkt bleiben.
Auf der Straße vor dem Makena steht ein Wachmann. Im Foyer vor der Tür zum Saal kontrolliert ein Angestellter die Eintrittskarten. Hin und wieder dringt Musik aus dem Inneren. Im Jahr 2009 hatte Nicolas Parodi die Idee, eine Fotoreportage über Afro-Argentinier zu machen. Sein Interesse war rein beruflicher Art. An einem Freitagabend, so wie heute, hatte Diafar zu einer Veranstaltung in diesen Club eingeladen. Mitglieder der afro-argentinischen Gemeinschaft sollten ausgezeichnet werden und anschließend sollte ein Gitarrist spielen. Nicolas traf ein paar Stunden vorher den Präsidenten von Diafar, um ihm sein Vorhaben zu erklären und zu fragen, ob er einverstanden wäre.
Und der begrüßte mich: Hallo, wie geht's? Du bist schwarz. Und ich: Du, ich weiß nicht, vielleicht. Ja, ich würde nicht sagen, dass ich weiß bin, aber das hatte noch nie jemand zu mir gesagt. Abgesehen von dem Spitznamen, den man hier benutzt. Aber du bist afro-argentinisch. Das war erstmal ein ziemlicher Schock.
Der Raum ist bereits dunkel. Gleich wird die Band auftreten. Die Silhouetten des Publikums sind an den Tischen zu sehen. Auf der abgedunkelten Bühne glänzen die Füße der Mikrofonständer und das Blech des Schlagzeugs. Darunter befindet sich, von roten Leuchtstoffröhren schummrig beleuchtet, der Tresen. Nicolas Parodi geht ein paar Meter in die Dunkelheit hinein. Er erinnert sich daran, wie das war an jenem denkwürdigen Abend vor 13 Jahren. Viele Menschen hießen ihn liebevoll in der Gemeinschaft willkommen. Sie fragten ihn, aus welcher Familie er stamme, und luden ihn ein, an ihren Gesprächen teilzunehmen. Keiner außer ihm selbst hatte auch nur den geringsten Zweifel an seinen afrikanischen Wurzeln.
Ich denke, es war eine radikale Veränderung. Es ist sehr schwierig, wieder zurückzugehen, zu sagen, ich bin Argentinier und sonst nichts. Und ich bin nicht schwarz. Mit anderen Worten, es gibt kein Zurück. Das ist eine Einbahnstraße.